Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen. Wir schauen heute unter anderem auf einen vielleicht erstmal pausierten Deal der Allianz in Singapur und wir schauen auf die Zukunft des Energiemarkts in Europa und auf einen Hoffnungsschimmer auf dem Buchmarkt namens New Adult. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag am 15.10.2024. Wir starten aber mit einem Blick nach Kalifornien. Google setzt künftig wohl auf neuartige Atomreaktoren, um den hohen Energiebedarf bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz zu decken. Der Konzern habe dafür einen entsprechenden Vertrag mit einem Energiestartup in Kalifornien unterzeichnet. Nils Dams mit den Einzelheiten.
Das Startup Kairos entwickelt gerade einen sogenannten modularen Reaktor. So eine Anlage soll wesentlich kleiner sein als ein übliches Atomkraftwerk. Ein weiterer Unterschied: Der Reaktor soll nicht wie üblich mit Wasser, sondern mit geschmolzenem Fluoridsalz gekühlt werden. Das sei sicherer, weil die Kühlflüssigkeit nicht verdampfen könne. Allerdings steht die Entwicklung der neuartigen Technik noch ganz am Anfang. Kairos baut gerade einen Testreaktor in Tennessee. Die Genehmigung dafür haben die US-Behörden Ende letzten Jahres ausgestellt. Google will Strom von mehreren dieser kleinen Reaktoren ab 2030 beziehen. Kritiker bezweifeln, dass sich diese kleineren Kraftwerke tatsächlich lohnen. Entwicklung und Betrieb seien extrem teuer. Auch andere Entwickler brauchen mehr Strom. Wegen des Booms bei der künstlichen Intelligenz könne sich laut einer Studie der Energiebedarf von US-Datenzentren in den nächsten Jahren verdreifachen. Um Microsofts KI-Systeme zuverlässig zu betreiben, soll zum Beispiel ein Block des Atomkraftwerks bei Harrisburg in Pennsylvania wieder hochgefahren werden. Es wurde vor 5 Jahren abgeschaltet. 1979 war es Schauplatz von einem der schwersten Atomunfälle in der US-Geschichte.
Energie aus dem Mini-Atomkraftwerk haben wir schon gehört. Das soll aber frühestens ab 2030 wirklich zur Anwendung kommen und es ist sowieso unklar, ob sich diese Energieerzeugung überhaupt rentiert. Volker Hirt ist heute unser Börsenreporter in Frankfurt. Sind das denn Informationen, die interessant sind, auch für das Unternehmen Google als Ganzes oder für die Google-Mutter Alphabet?
Das ist definitiv interessant. Das ist eine gute Idee. Sie haben es ja gesagt, künstliche Intelligenz verschlingt dann doch 10-mal mehr Energie, als würde ich etwas googeln. Also insofern braucht man diese Energie. Aber was den Markt angeht, gab es keine großen Reaktionen. Die Aktie ist leicht im Plus, aber insgesamt ist sie im Aufwind. Die Aktie von Alphabet, also der Google-Mutter, hat im letzten Monat um rund 7% zugelegt. Aber Google füttert mit dieser Idee kleiner AKWs, um den eigenen Energiebedarf zu decken, natürlich die Diskussion um den Energiebedarf im Allgemeinen. Und da spielt die Atomkraft auch wieder eine Rolle. Bei mir sitzt Dr. Thomas Deser. Er ist Portfolio-Manager bei Union Investment. Und Energiewerte sind einer seiner Schwerpunkte. Herr Deser, wir haben ja über die Energiekrise sprechen müssen. Die ist noch gar nicht so lange her. Vor 2 Jahren hat man uns aufgefordert, beim Heizen zu sparen. Ist diese Krise vorbei?
Man hat sich arrangiert und hat den Gasbezug, der früher aus Pipelines aus Richtung Osten kam, auf verflüssigtes Erdgas, vielfach aus den Vereinigten Staaten, umgestellt. Diese Umstellung ist gelungen und insofern kann man fast volle Speicher melden und ein quasi oder zumindest vorläufiges Ende dieser Energienotsituation.
Heute Morgen treffen sich seit 8.30 Uhr die EU-Energieminister in Luxemburg und sie beraten sicherlich auch darüber, dass die Energiekosten in Europa doch sehr unterschiedlich sind. Wo steht denn Deutschland da im Vergleich?
Deutschland ist in diesem Falle führend, was aber kein Vorteil ist, denn führend bedeutet, wir haben mit die höchsten Energiekosten, Stromkosten beim Privatkunden, auch bei den Industriekunden. Deutschland war schon immer ein Energieimportland. Und leider hat sich daran auch nichts verändert. Und das wirkt sich natürlich auf die Energiepreise hierzulande aus.
Wie sehr leidet denn der Industriestandort Deutschland unter diesen hohen Energiekosten?
Gerade die energieintensiven Branchen, ob das die Stahlerzeugung ist oder die Chemieindustrie, die Zementherstellung, das sind alles Bereiche, die sukzessive abwandern oder bei denen sich die Hersteller auf den Bezug von Vorprodukten, die energieintensiv sind, dann einstellen, indem sie diese Vorprodukte aus dem Ausland importieren, wo die Energiekosten niedriger sind und sich das dann unterm Strich immer noch rechnen kann.
Frankreich setzt auf Atomenergie, Polen immer noch auf Kohlekraft. Gibt es denn eine Chance, diese Energiepreise, die in den genannten Ländern zum Beispiel wesentlich niedriger liegen, zu harmonisieren? Und wie könnte das aussehen?
Das Tolle ist ja, dass innerhalb Europas die natürlichen Gegebenheiten für die Nutzung aller auch zukunftsfähiger Energieformen da ist. Solar, Wind, Pumpspeicher, Kraftwerke. Wie man diese nationalen Vorteile verknüpft, da sind natürlich auch wieder handfeste wirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen. Die einzelnen Länder wollen selbst einen Mix aus eigener Energieerzeugung haben, wollen das zum Teil auch als Exportgut verstanden wissen, so wie Frankreich die Atomenergie als Exportgut sieht. Und so ist jeder im magischen Viereck der Energiepolitik gefangen. Das magische Viereck der Energiepolitik ist in jedem Land letztendlich ein Viereck aus Energiepreis, Umweltschutz, Versorgungssicherheit und dem Thema Standortförderung. Und das ist alles wie an einem Gummiband untrennbar verbunden. Und man kann nicht einen Teil optimieren, ohne den anderen zu beeinflussen. Und insofern ist es schwierig, die Energiepreise durchgehend zu harmonisieren. Denn jemand, der günstigen zum Beispiel Solarstrom produzieren kann, wie Spanien, der wird nicht das Energiepreisniveau in Deutschland bezahlen wollen und auch nicht mehr als unbedingt nötig. Ein Beispiel: mit einem handelsüblichen Solarmodul kann man in Spanien die dreifache Solarstrommenge produzieren wie in Deutschland, übers Jahr gerechnet. Das heißt, bei gleichen Ausgangskosten ist der Strom in Spanien natürlich viel, viel billiger und man wird diesen Vorteil vermutlich nicht ohne weiteres weitergeben wollen an die Nachbarn.
Wir haben es ja gerade auch zu Beginn dieser Sendung gehört, Google mit dieser Idee, kleiner Atomkraftwerk, überhaupt ist die Atomenergie wieder mehr in der Diskussion. Man kann schon fast sagen, wir sprechen von einer Renaissance. Glauben Sie, dass beim bevorstehenden Bundestagswahlkampf das Comeback heimischer Atomenergie ein Thema werden wird?
Man wird das Thema anspielen. Die CDU hat das, glaube ich, schon signalisiert. Und Deutschland ist ja auch noch im Spiel, muss man sagen. Sogar die Ampelregierung, stellvertretend für alle Steuerzahler mit der quasi verstaatlichten Uniper, produziert man ja auch Atomstrom in Schweden. Also das Thema ist noch nicht ganz weg. Es ist letztendlich eine politische Frage und ich denke, das wird durchaus noch intensiv diskutiert werden.
Vielen Dank an Thomas Deser von Union Investment.
Ja, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Wir wenden jetzt nochmal den Blick kurz nach Südostasien, wo der deutsche Versicherer Allianz kurz vor einem sehr großen Zukauf stand, der wohl nun vorerst doch noch nicht zustande kommt. Stefan Wolf dazu.
Große Übernahmen sorgen oft für großes Wachstum. Die Allianz hat einen Fuß in die Tür zum Geschäft in Singapur gestellt und will die Income Insurance für einen Milliardenbetrag übernehmen. Das Vorhaben stößt aber jetzt auf Widerstand der Regierung des Inselstaats. Dabei geht es weniger um die befürchtete Marktmacht der Allianz oder gar um Zweifel an der Fähigkeit des Versicherungskonzerns, einen solchen Kauf zu stemmen. Die Regierung äußerte strukturelle Bedenken, ohne dabei weiter ins Detail zu gehen. Man sei aber offen für weitere Verhandlungen, hieß es. An der Börse dürfte diese Episode keinen allzu großen Widerhall finden, dafür ist der weltweit operierende Allianz-Konzern zu groß. Dennoch ist klar, dass Übernahmeavancen nicht immer auf ungeteilte Gegenliebe stoßen, wie man hierzulande gerade an der möglichen Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit sieht.
Unklare Aussichten also bei der Allianz. Ich kann jetzt weiter mit unserem Börsenreporter Volker Hirt sprechen. Was macht denn dieser geplatzte Deal mit der Allianz-Aktie?
Ja, wie es Stefan Wolf eben gesagt hat, das kratzt hier die Anleger wenig. Der Kurs hat nicht gelitten, gehört heute zu den vielen Gewinnern. Allerdings ist die Allianz-Aktie einer der vielen Gewinner überhaupt in diesem Jahr mit einem Plus seit Januar von 23%. Heute kostet die Aktie 300 Euro, so viel wie seit 23 Jahren nicht.
Und schauen wir nochmal auf den DAX insgesamt. Wie entwickelt sich der Deutsche Leitindex?
Ja, wir hatten heute ein All-Time-High, also so hoch wie nie, 19.634 Punkte, das war um 9.40 Uhr und aktuell sind wir bei 19.548, ist also ein bisschen zurückgekommen.
Und ein Wert, auf den in den letzten Tagen viele Menschen schauen, ist der Ölpreis. Gibt der Ölpreis jetzt wieder nach, weil sich Israel gegen einen Angriff auf Irans Ölanlagen entschieden hat?
Zum Beispiel, wenn Israel avanciert hätte, dass sie Ölanlagen angreifen, dann wäre natürlich der Ölpreis klar nach oben gekommen. Aber diese Talfahrt ist es nicht alleine nur wegen dieser Nachricht jetzt aus Israel. Die Sorte Brent hat sich verbilligt um fast 4% auf 74,5 Dollar je Barrel. Das liegt einfach auch an der schwächelnden Konjunktur, vor allem vom Top-Abnehmer China.
Und Zum Schluss schauen wir noch auf den Euro, auf den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro hat sich auf einem Niveau von unter einem Dollar 10 etabliert, kostet heute unverändert 1,0910 Dollar. Bei den Anleihen ist es so, die Umlaufrendite ist ein bisschen wieder gesunken, wie seit Tagen schon, von 2,24% gestern auf heute 2,21%. Und beim Gold, auch da sehen wir einen Höchststand, ähnlich wie heute beim DAX. In Euro kostet die Feinunze 2.434 Euro, so viel wie nie.
Vielen Dank für diese Informationen an Volker Hirt in Frankfurt. Und wir haben es eben gehört, Energiepolitik zählt zu den großen Zukunftsbaustellen. Hier wird entschieden, wie teuer die Produktion, vor allem der Industrie, ist. Und hier wird entschieden, ob die deutsche Wirtschaft überhaupt dekarbonisiert weiter funktionieren kann. Heute gab es in Berlin mehrere Diskussionsveranstaltungen zum Thema klimaneutraler Umbau der Wirtschaft. Und da wurde nicht nur das Untergangsszenario besprochen, sondern auch die wirtschaftlichen Chancen des Umbaus betont, an Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
Es ist Klimatag in der Hauptstadt. Der BDI und die Klimaallianz Deutschland diskutieren auf separaten Veranstaltungen, was wie passieren muss, damit die Wirtschaft fossilfrei wird und trotzdem Garant für Wohlstand bleibt. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung scheint das schwierig. Zuletzt hatten deshalb etwa einige deutsche Autobauer verlangt, CO2-Flottengrenzwerte nochmal zu überprüfen, also gegebenenfalls weniger für Klimaschutz zu tun.
Die deutsche Wirtschaft sieht sich einer wachsenden Strukturkrise gegenüber, auf die es keine einfachen Antworten gibt,
stellte heute in Berlin Simon Müller fest, Deutschlanddirektor bei Agora Energiewende. Die Denkfabrik hat heute Vorschläge veröffentlicht, wie das Knäuel, in dem sich die deutsche Wirtschaft befindet, aufgelöst werden könnte. Die Lösung: investieren, aber richtig.
3/4 der Investitionen wären auch ohne Klimaneutralität erforderlich. Denn unabhängig vom Ziel der Klimaneutralität stehen in Deutschland erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Produktionsanlagen und Gebäuden an. Es geht also um ein Umlenken von Finanzströmen.
Zur Erinnerung: 2045 will Deutschland klimaneutral sein, heißt dann netto kein CO2 mehr an die Atmosphäre abgeben. Das bedeutet, Prozesse, die CO2 freisetzen, müssen auf andere Technologien umgestellt werden oder Abscheidungstechnologien zum Einsatz kommen. Wasserstoff soll eine zentrale Rolle in der Wirtschaft spielen. Hier geht es um den Aufbau von Importinfrastruktur, Produktionskapazitäten, Leitungsnetzen. Wachstumspotenzial ist also da. Das sieht auch der BDI in seiner kürzlich veröffentlichten Studie zu Transformationspfaden. Die globale Klimatransformation ermögliche Deutschland Wachstumschancen in neuen Märkten von mehr als 15 Billionen Euro in 2030. Aber, so der BDI, Deutschland sei im Standortwettbewerb mit Ländern, die den Aufbau dieser Industrie mit starker Industriepolitik unterstützten. Um seine gute Ausgangssituation also tatsächlich in Wachstum zu übersetzen, sollte Deutschland, laut BDI, den Aufbau von Wertschöpfung daher politisch proaktiver begleiten. Agora Energiewende empfiehlt im heute vorgestellten Szenario einen Mix aus Instrumenten, sprich sowohl regulatorische Vorgaben, Marktinstrumente wie den CO2-Preis, aber auch Förderinstrumente. Denn
weder CO2-Bepreisung noch Marktregulierung oder Förderung können für sich alleine einen Rahmen schaffen, der finanzielle Anreize bietet, Investitionssicherheit schafft und den sozialen Ausgleich absichert.
Tatsächlich hatte im Sommer eine Studie mehrerer Klimaforschungsinstitute ergeben, dass Wirksamkeit bei den politischen Maßnahmen nachgewiesen werden kann, die die verschiedenen Elemente vereinen. Also zum Beispiel ein klares Ausstiegsziel für eine Technologie mit einem Preispfad und der staatlichen Förderung von Alternativen kombiniert. Das Forschungsteam, an dem auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beteiligt war, hob etwa den Kohleausstieg in Großbritannien hervor. Dort wurde Ende September das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Wie sehr die deutsche Industrie bei ihrer Umstellung auf klimafreundliche Produktion unterstützt werden soll, war immer wieder Gegenstand von Streitigkeiten innerhalb der Ampelkoalition. Heute jedoch wurden die ersten Klimaschutzverträge mit Unternehmen unterzeichnet. Der Staat übernimmt hier für einen bestimmten Zeitraum zusätzliche Kosten, wenn diese durch die Umstellung anfallen.
Keiner weiß, wie hoch die Strompreise oder die CO2-Preise in 15 Jahren sind, aber die Unternehmen wissen, dass diese Differenz nicht zu ihrem Nachteil sein wird.
So Wirtschaftsminister Robert Habeck, der damit insbesondere mittelständische Unternehmen unterstützen will.
Ein Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Für die kleinen, mittelgroßen und die ganz großen Buchverlage ist die Frankfurter Buchmesse, die morgen startet, so etwas wie das große Klassentreffen, aber auch die Chance auf Sichtbarkeit in Zeiten des Umbruchs am Buchmarkt. Unser Wirtschaftskorrespondent Michael Erhardt aus Frankfurt wirft einen Blick auf die Verlagsbranche am Vorabend der Messe.
Der Abgesang des Buches hat schon vor ein paar Jahren eingesetzt. Offenbar zu früh. Denn viele Bücher finden auch in Zeiten digitaler Vernetzung noch Leserinnen und Leser, vor allem auch junge Leser.
James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Maxton Hall ist der Titel einer in diesem Jahr erschienenen deutschen Fernsehserie, genauer Streaming-Serie. Und sie basiert auf der Romanserie von Mona Kasten, beginnend mit Save Me. Die Trilogie mit Save You und Save Us gehört zu den großen Belletristikerfolgen des vergangenen Jahrzehnts. Die Zielgruppe sind Young Adults oder New Adults, also junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren. Es geht um Probleme dieser jungen Menschen, es geht um Intrigen und es geht um eine ausgewachsene Portion Herzschmerz.
Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte.
Das ist tatsächlich eine Zielgruppe, die gewachsen ist und die sehr stark auch kauft und auch gegen den Trend. Also es werden ja auch weniger Bücher verkauft generell, aber in diesen Zielgruppen tatsächlich mehr. Das stimmt uns sehr hoffnungsvoll.
Sagt Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Bastei Lübbe ist einer der Verlage, die diesen Trend hin zu jungen Erwachsenen früh erkannt haben. Der börsennotierte Verlag hat die Bestseller von Mona Kasten herausgebracht. Im vergangenen Jahr konnte der Verlag ein Umsatzplus von 10% vorweisen, getrieben durch erfolgreiche Audioformate, vor allem aber auch Büchern für junge Erwachsene. Auf der Frankfurter Buchmesse in den kommenden Tagen wird diesen jungen Erwachsenen eine eigene Messehalle mit rund 8000 Quadratmetern gewidmet.
Warum betreiben wir diesen Aufwand?
Fragt der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos.
Weil wir neue Entwicklungen des Marktes aufgreifen und in Frankfurt sichtbar machen. Es geht um ein von Fans getriebenes Event rund um Signieren, um Selfies mit Autorinnen und um Stars aus besonderen Genres.
Dank dieser Bereiche des Buchmarktes und Buchhandels hat die Branche insgesamt im vergangenen Jahr ihren Umsatz um knapp 3% steigern können. Zwar sank die Anzahl verkaufter Bücher leicht, doch konnten die Verlage das mit teureren und optisch ansprechenden und aufwendigeren Büchern mehr als ausgleichen. Etwa mit Farbschnitten, bei denen also auch die Buchkanten farbig bedruckt sind. Stark zulegen konnte im vergangenen Jahr der Internetbuchhandel. Doch sind digitale und analoge Welten in der Buchbranche heute kein Widerspruch, wie Karin Schmidt-Friedrichs heute auf der Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse unterstreicht. Sie ist Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Social Media wimmelt vor Buchempfehlungen. Analog und digital sind für diese Generation überhaupt keine Gegensätze mehr. Sich online inspirieren lassen, das Buch in gedruckter Form kaufen, auf der Buchmesse von dem oder der Lieblingsautorin signieren lassen, davon wieder begeistert mit dem Hashtag BookTok zu berichten. Diese Generation bewegt sich völlig selbstverständlich zwischen analog und digital.
Andererseits, und das ist Teil der analogen Verlagswirklichkeit, kämpfen viele Häuser auch mit Problemen. Jüngstes Beispiel ist der renommierte Surkamp Verlag. Nach leichten Verlusten im vergangenen Jahr wird ab November der Unternehmer Dirk Mörle Alleineigentümer des Verlages. Vor allem kleinere Verlage kämpfen aktuell unter anderem mit hohen Papierpreisen. Während Belletristik und Hörbücher nach wie vor eine starke Nachfrage verzeichnen, ging der Verkauf etwa von Sachbüchern leicht zurück. Bei Buchhandlungen schließlich geraten viele kleinere Geschäfte durch die Konkurrenz im Internet in Bedrängnis.
Und vom Buchmarkt schauen wir jetzt auf die Metall- und Elektroindustrie, deren Tarifrunde ansteht. Die Tarifrunden der Metall- und Elektroindustrie sind ja auch immer sowas wie ein Signal dafür, wie es der Wirtschaft insgesamt geht. Und wir wissen, Deutschland steckt in einer Rezession. Heute gehen die Tarifverhandlungen in mehreren Regionen die zweite Runde, unter anderem in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg. Und da kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Thomas Wagner vor Ort sprechen. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
Die Stimmung vor Ort ist ziemlich aufgeheizt hier in Ludwigsburg vor dem Schlossparkforum. Ich sehe hier etwa 5000 IG Metall-Mitgliederinnen und Mitglieder, die hier ihrem Ärger mächtig Luft machen. Die sagen, die erhobene Forderung von 7%, die muss durchgedrückt werden. Und der Ärger ist umso größer, als dass ja vorhin auch die Angebote der Arbeitgeber aus den anderen Tarifbezirken, zum Beispiel Küste und Nordrhein-Westfalen, bekannt geworden ist. Die bieten erst ab nächsten Jahr dann stufenweise 1,7 und 1,5%. Das sei, hört man hier aus der Menge, viel zu wenig. Und entsprechend groß ist der Ärger und teilweise auch die Wut.
Und weiß man, was genau sich die IG Metall jetzt vor Ort in Baden-Württemberg erhofft?
Naja, also da gibt es immer noch die Forderung von 7%. Die IG Metall begründet das mit der zurückliegenden Inflation, die ja längst noch nicht aufgefangen worden sei. Aber unter der Hand hört man, dass die IG Metall sehr wohl bereit sei, relativ schnell von ihren Forderungen runterzugehen, wenn sie dafür etwas bekommt. Und das dafür bekommen heißt Beschäftigungssicherung. Denn man muss ja wissen, gerade hier in Baden-Württemberg, da wackeln viele, viele Jobs. Baden-Württemberg bezeichnet sich selbst als Autoland. Und schauen wir mal auf den Autozulieferer ZF, der angekündigt hat, 14.000 Jobs in Deutschland zu streichen, darunter wahrscheinlich auch viele in Baden-Württemberg. Schauen wir auf Bosch, den großen Automobilzulieferer, der auch Jobstreichungen von mehreren Tausend angekündigt hat. Dann ist dieses Ziel Beschäftigungssicherung, dass man als Tauschpfand sozusagen gegen ein paar Prozente nach unten einhandeln will, da ist das ein wichtiger Bestandteil nach meinem Dafürhalten in der Verhandlungsmasse.
Und nun geht es ja aber eben vielen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie tatsächlich nicht allzu gut gerade. Wie ist denn die Wirtschaftsstimmung insgesamt im Südwesten und was sind die Aussichten für die weiteren Verhandlungen?
Naja, also das drückt natürlich, das spielt eher Südwestmetall, der Arbeitgeberorganisation hier in die Hände. Das hat ja auch Marquardt, der Chef des gleichnamigen großen Automobilzulieferers in der Nähe von Tuttlingen schon gesagt. In der derzeitigen Situation seien 7% völlig unrealistisch bei steigenden Kosten. Und Marquardts Wort hat ja viel Gewicht, weil er hat ja auch schon viele Arbeitsplätze von Deutschland ins Ausland verlagert mit dem Verweis auf zu hohe Lohnkosten. Also diese schlechte, miese Stimmung, die spielt eher den Arbeitgebern in die Hände.
Und gleichzeitig geht es ja vermutlich nicht allen Unternehmen schlecht. Das betont ja auch die IG Metall, dass es auch in der Branche durchaus Wachstumsbereiche gibt. Welche sind denn das?
Naja, das sind metallverarbeitende Betriebe, die vielleicht gerade nicht für Automotive arbeiten. Und bei ZF kann man das sehr schön sehen. Ich habe mit einem sprechen können, mit einem Unternehmer gestern schon, der für andere Bereiche wie Windenergie und zum Beispiel auch Marinesegmente Teile fertigt, Metallteile. Und er sagt, da sei die Auftragslage immer noch sehr, sehr gut. Also das ist so ein, man muss da auch bei den großen Konzernen ein bisschen differenzieren in die Geschäftsbereiche. Ja, und dann ist da noch in Baden-Württemberg Diehl Defence angesiedelt in Überlingen am Bodensee. Die produzieren dieses Iris-T, dieses Flugabwehrsystem für die Ukraine. Und die haben gerade angekündigt, 600 Leute wollen sie einstellen, finden gar nicht genug. Also da brummt's richtig.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Thomas Wagner vor Ort in Ludwigsburg, wo er sich gegen die lauten Trillerpfeifen hat durchsetzen können. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch einmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse.
Kommentiert wird unter anderem, dass der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr an drei in den USA tätige Wohlstandsforscher geht. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung besitzen die Arbeiten der ausgezeichneten Ökonomen eine bedeutende Relevanz für viele Menschen. Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson beschäftigen sich mit der Rolle, die gute Institutionen für den wirtschaftlichen Erfolg von Ländern spielen. Ihre Forschungen, die gleichermaßen theoretisch, ökonometrisch und wirtschaftsgeschichtlich angelegt sind, veröffentlichen sie nicht nur mit großem Erfolg in Fachjournalen, sie wenden sich auch mit verständlich geschriebenen Büchern an ein breites Publikum. Allein deshalb verdient das Trio den Preis. Eine empirisch getestete Kernthese der Ökonomen lautet, dass Demokratien auf lange Sicht Autokratien wirtschaftlich überlegen sind, weil ein Rechtsstaat einen überlegenden Rahmen für Unternehmer und Verbraucher schafft im Vergleich zu einer jeweiligen Launen der Machthaber ausgelieferten Autokratie. Die Tageszeitung Taz meint, die schwedische Reichsbank sei seit einigen Jahren bereit, realitätsnahe Ökonomen auszuzeichnen. Dazu gehören die diesjährigen Preisträger. Sie haben sich mit der Frage befasst, warum viele Länder arm bleiben, obwohl sie sich entwickeln könnten. Die Antwort? Diese Staaten werden von einer kleinen Elite ausgeplündert. Aber auch dieser institutionelle Ansatz hat Schwächen. Die drei Ökonomen konzentrieren sich vor allem auf Eigentumsrechte.
Die Rolle von hohen Löhnen, Gewerkschaften oder einer gerechten Steuerpolitik kommt nicht vertieft vor. Diese Lücke wurde von anderen Ökonomen geschlossen. Vor allem von den beiden Franzosen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman. Sie haben völlig neue Datensätze erschaffen, die die globale Steuerflucht und Steuergestaltung dokumentieren. Dieses Modell hätte den Nobelpreis für Ökonomie tatsächlich verdient.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Tschüss.